Schönen guten Morgen, ihr Lieben. In den letzten Predigten habe ich schon ein bisschen davon erzählt, was ich so mag. Einige der Sachen, die ich mag. Und heute geht es auch wieder darum, was ich so mag. Weniger bei dem, was ich an mir mag oder was ich an Gott mag oder was Gott an mir mag, sondern heute geht es darum, was ich an dir mag. Ihr kennt sicherlich, oder die meisten von euch werden kennen, diese Like-Buttons. Also, was ich an dir mag, kann ich am einfachsten ausdrücken in sozialen Medien, wenn ich auf Like drücke. So ein erhobener Daumen, da klicke ich einfach drauf und dann weiß der andere schon, ich mag ihn. Oder, naja, vielleicht ist es auch ein bisschen inflationär und man denkt sich so seinen Teil, wenn da Leute alles Mögliche drücken. Auf jeden Fall, ich habe eine einfache Gelegenheit, anderen zu sagen, ich mag das, was du gepostet hast. Ich mag das, was du sagst, das, was du bist. Ich kann sogar Personen liken. Ich kann ein Ich mag dich klicken bei einem Video, was ich gesehen habe oder einem Musikstück, was ich gehört habe. Es gibt eine Fülle von verschiedenen Möglichkeiten zu liken. Nämlich nicht nur diesen Daumen, sondern bei einigen sozialen Medien finden sich dann auch noch ein wütendes Gesicht oder ein staunendes Gesicht, ein entsetztes Gesicht, ein fröhliches Gesicht, verschiedene Emojis sozusagen. Bei den Messenger-Diensten gibt es noch viel mehr davon, eine unendliche Zahl von verschiedenen Emojis, das sind so kleine Gesichtchen, mit denen ich ausdrücken kann, wie ich mich gerade fühle oder was ich dem anderen an Emotionen entgegenbringen möchte, weitergeben möchte. Bei manchen, habe ich entdeckt, gibt es auch, nicht bei allen, aber bei manchen sozialen Medien gibt es auch die Möglichkeit zu disliken, also den Daumen nach unten zu machen. Das heißt, ich mag das nicht, was du gepostet hast. Ich mag das nicht, was da veröffentlicht wurde. Wer von euch benutzt denn regelmäßig solche Like-Buttons oder Emojis, um irgendetwas auszudrücken, was er dem anderen sagen möchte? Wer von euch benutzt sowas regelmäßig? Nicht ganz die Hälfte. Naja, gut. Okay. Ist noch ein bisschen ausbaufähig. Wir gucken mal. Vielleicht brauchen wir mal so ein eigenes soziales Netzwerk in unserer Gemeinde, so eine soziale Medienplattform, wo wir uns gegenseitig ab und zu mal so ein kleines Emoji rüberschicken können oder liken können, wenn wir irgendwas sehen, was andere gut gemacht haben. Ich mag es. I like it. Wir sind schon mittendrin im Thema, was ich an dir mag. In den letzten Predigen ging es darum, was Gott an mir mag und was ich an mir mag. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist es mal reif, den Blick noch einen Schritt weiter zu gehen, weg von mir selbst, hin zu meinem Nächsten, zu euch allen, die ihr hier sitzt. Begleiten wird uns dabei ein Bibelvers aus dem Hebräerbrief, den ich ganz oben am Anfang des Blattes, was ausliegt, abgedruckt habe. Er steht im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 24. Und in diesem Vers steht: Achtet aufeinander und motiviert euch zur Liebe und zu guten Taten. Und meistens, wenn über diesen Bibelvers gesprochen oder gepredigt wird, dann geht es oft um den zweiten Teil des Verses. Also betont wird dann die Liebe und die guten Taten. Und wenn man dann diesen Abschnitt weiterliest im Text, dann geht es auch noch darum, am Gemeindeleben teilzuhaben, miteinander Anteil zu haben, Anteil zu geben. Aber wir wollen uns heute mal nicht um den zweiten Teil kümmern, sondern mal stärker auf den ersten Teil schauen. Achtet aufeinander und motiviert euch. Aufeinander achten und einander motivieren. Es geht um zwei griechische Wörter, und normalerweise erwähne ich hier keine griechischen Wörter in meinen Predigten, aber die sind ganz interessant. Ich habe extra noch mal ein bisschen nachgeschlagen dazu. Wie die heißen, interessiert euch wahrscheinlich nicht. Das eine heißt Katanoeo und das andere Paosözmon. So, kann ich selbst nicht aussprechen richtig. Kommt auch nur ganz selten vor. Egal, also auf jeden Fall diese beiden griechischen Worte. Und das erste heißt achten. Ist ja klar. Und das zweite heißt motivieren oder anreizen. Und jetzt habe ich ein bisschen näher nachgeschaut und habe gemerkt, aha, die Bedeutungsvielfalt dieser beiden Worte ist eigentlich viel größer als nur achten und motivieren. Vor allem beim ersten Wort, das kann ganz viel heißen. Das kann heißen, Betrachten. Das heißt, es kann heißen, auf jemanden aufpassen. Es kann heißen, sich um jemanden kümmern, über jemanden nachdenken. Also ich müsste einen ganzen Satz oder Absatz schreiben, wenn ich die Bedeutungsvielfalt des Wortes deutlich machen will. Jemanden intensiv beobachten, mir Gedanken drum machen, zu überlegen, wie geht's ihm eigentlich und dann daraufhin weitergehen, dann zu überlegen, wie könnte ich ihn denn motivieren? Und damit sind wir dann beim zweiten Wort, was Ansporn, Anreiz oder eben wie abgedruckt Motivation heißen kann. Und ich habe gedacht, wir beschäftigen uns mal mit diesen Wörtern. Nicht mit den griechischen Wörtern, sondern mit dem, was sie für uns heute bedeuten könnten. Und ich habe von diesen zwei Wörtern 3 Punkte abgeleitet und auf den ausliegenden Blättern seht ihr das auch schon, diesmal nicht direkt untereinander, sondern aufs Blatt verteilt, alle 3 Punkte jeweils mit ein paar Bibelstellen dazu. Der erste Punkt ist andere wahrnehmen, wie sie sind, wie es ihnen geht, was sie haben und was sie tun. Der zweite Punkt ist andere schätzen, über sie nachdenken, überlegen, wofür kann ich danken, wofür will ich beten, was kann ich ihnen Gutes tun vielleicht. Und der dritte Punkt, andere motivieren, Rückmeldung geben, Neudeutsch Feedback geben. Also ihnen irgendwie mein Like oder mein Dislike ausdrücken. Wir fangen gleich mal mit dem Wahrnehmen an. Andere wahrnehmen, wie sie sind, wie es ihnen geht, was sie haben und was sie tun. Da habe ich jetzt keine bestimmte Bibelstelle zu abgedruckt, sondern eine ganze Reihe von Bibelstellen, wo Jesus irgendwas tut. Weil ich habe festgestellt, dass Jesus ist das Idealbild darauf, wie man auf Menschen achten und wie man Menschen wahrnehmen kann. Es fällt mir immer wieder, wenn ich in den Evangelien lese, auf, wie stark sich Jesus Menschen zugewandt hat. Und zwar nicht nur der großen Masse, sondern auch dem einzelnen Menschen. Da wendet er sich gering geschätzten Frauen ebenso zu wie verachteten Berufsgruppen. Er spricht Leute am Weg an und nimmt sich Zeit für ihre Probleme. Jesus fragt Menschen, wie er ihnen helfen kann, was sie eigentlich von ihm erwarten. Und er lässt sich auf längere Gespräche mit Einzelnen ein. Beim Lesen der Evangelien merken wir, dass Jesus immer die Einzelnen im Blick hat und nicht die große Masse. Da fällt ihm der Oberzolleinnehmer Zachäus auf einem Baum auf, wo er hinaufgestiegen war, um Jesus besser zu sehen. Und mit ihm und anderen Reichen und Gebildeten, die mit ihm unterwegs waren und beim Essen waren, mit seinen Gästen, da spricht er genauso auf ihrem Niveau und in ihre Situation hinein, wie mit einem Professor Nikodemus, der hochgebildet war, dem er auch auf seiner intellektuellen Ebene antworten kann. Und dann wieder begegnet er am Straßenrand einem blinden Bettler, begibt sich auf sein Niveau und kann mit ihm reden und ihn fragen, wo es ihn denn drückt und ihn heilen. Oder einer rückenkranken Frau, der er begegnet und stellt fest, wie er ihr helfen kann. Und er interessiert sich für den Einzelnen. Sogar die beiden Frauen, Maria und Martha, die Geschichte ist sicherlich den meisten von euch bekannt, nimmt er sehr genau ihre Unterschiedlichkeit wahr. Während sich die eine im Hintergrund abrackert, sitzt die andere zu seinen Füßen und hört ihm zu. Und er nimmt beide wahr, achtet auf beide und ja, schätzt es, liked es von der einen und disliked das von der anderen. Nicht, weil er was dagegen hätte, dass Frauen sich abrackern oder dass Frauen unbedingt zu seinen Füßen sitzen müssten und zuhören wollten. Aber ihm fällt es auf, er nimmt wahr, was in der momentanen Situation seiner Meinung nach richtig und was falsch war und gibt eine Rückmeldung dazu. Ich habe einmal während meiner Bundeswehrzeit in einer langen Büroreihe gearbeitet. Es waren 4 miteinander verbundene Büros, die alle offen waren. Und wenn man da arbeiten wollte, waren insgesamt 8 Leute in diesen 4 Büros und der Abteilungsleiter saß mitten in einem der mittleren Büros. Und wenn man da einigermaßen konzentriert arbeiten wollte, musste man alles ausblenden. Also ich habe mir da angewöhnt, auf nichts zu achten, außer das, was ich gerade vor mir habe. Und der Haken dabei ist, dass ich oft gar nicht mitbekommen habe, wenn jemand durch mein Büro durchgegangen ist, wenn jemand Guten Morgen gesagt hat, wenn jemand irgendwas von mir wollte, wo er nicht anfing mit Carsten. Ja, man versucht, alles auszublenden. Und 30 Jahre später geht es mir noch immer so, dass wenn ich nicht mit Carsten angesprochen werde, dann reagiere ich manchmal gar nicht. Das ist dann so lustig, dass dann zu Hause unsere Hanna, wenn sie zu Besuch ist, dann sagt sie ganz deutlich Carsten, damit sie meine volle Aufmerksamkeit hat. Ja, es ist lustig, aber eigentlich ist es nicht lustig, weil es zeigt ja, wie weggetreten ich manchmal auch sein kann. Es gibt Menschen, und ich gehöre da manchmal dazu, die blenden alles aus, weil sie gerade mit ihren Gedanken oder mit irgendwas, was sie angerührt hat, so beschäftigt sind oder sich von dem, was sie gerade vorhaben, nicht abbringen lassen wollen, dass sie einfach gar keinen Kopf haben für andere und sie nicht wahrnehmen können. Also ich muss mich wirklich manchmal wirklich zwingen, meine Aufmerksamkeit ganz auf andere zu richten, damit ich sie wahrnehme. Das liegt mir eigentlich gar nicht. Mir haben schon einige von euch gesagt, ich bin eigentlich relativ aufmerksam und nehme viel wahr. Aber es ist nicht so, dass mir das natürlich in die Wiege gelegt wurde. Oder falls es in meine Wiege gelegt wurde, dann habe ich es mir in meiner Bundeswehrzeit abtrainiert. Es ist definitiv etwas, wozu ich mich ein bisschen zwingen muss, andere wahrzunehmen und aufmerksam zu sein. Ich bin also gar nicht automatisch so, sondern sag mir selbst immer wieder, ansehen, zugehen, zuhören. Ansehen, zugehen, zuhören. Das ist etwas, was ich mir immer wieder selbst sage und ein Prozess, den man sich auch angewöhnen kann, wenn es noch anderen so geht wie mir, dass sie nicht automatisch so die maximal Aufmerksamen sind. Einander ansehen, aufeinander zugehen, einander zuhören. Ich habe mir jetzt überlegt, wir könnten eine kleine Wahrnehmungsübung hier machen. Eine kleine Wahrnehmungsübung. Wie kann ich mich denn etwas auf etwas genau fokussieren und konzentrieren und überlegen, wie ist es, was ist besonders daran, was mag ich daran oder auch was mag ich nicht daran. Und ich habe dafür ein bisschen was mitgebracht, nämlich Rosinen. Und ich verteile jetzt mal, also gibt es mal weiter, bitte nehmt euch mal jeder eine Rosine. Gib das mal durch. Wenn nachher noch welche übrig sind, dann kann man auch noch mehr sich nehmen. Aber erstmal nur jeder eine. Es sind bestimmt nachher noch welche übrig. Also genau, also essen könnt ihr später. Erstmal in der Hand halten und ja, wenn das ist nicht schlimm. Wenn jemand zufällig zwei erwischt hat, ist nicht schlimm. Wenn jemand seine schon schwupps runtergeschluckt hat, dann holt euch noch mal eine. Es sind noch genug im Umlauf. So, nehmt euch erstmal jeder eine Rosine. Und die jetzt schon eine haben, die können schon mal beginnen damit. Schaut die Rosine mal genau an. Schaut sie mal genau an und macht so, als wenn ihr noch nie in eurem Leben eine Rosine gesehen hättet. Schaut euch mal die Rosine an und überlegt euch, was sind die Eigenschaften der Rosine? Wie sieht sie aus? Welche Farbe hat sie? Wie ist die Oberfläche beschaffen? Brauchst du es jetzt nicht sagen, kannst du mir nachher erzählen. Ne? Macht es einfach mal für euch. Guckt, überlegt nur mal, wie ist die Rosine und welche Eigenschaften hat sie? Was mögt ihr an der Rosine? Könnt auch noch weiter überlegen, wer gerne ein bisschen wissenschaftlicher ist, der kann überlegen, wie viel Zucker ist da wohl drin oder wo kommt sie her, von welchem Gewächs kommt sie, was war die Rosine, bevor sie eine Rosine wurde. Gibt viele Möglichkeiten und viele Denkansätze, wie man an der Rosine weiterdenken kann. So, wenn ihr das gemacht habt jetzt, ich hoffe auch die in den hinteren Reihen, die eben erst die Rosine bekommen haben, haben das inzwischen geschafft, dann dürft ihr jetzt, wenn ihr wollt, die Rosine in den Mund stecken. Also die, die das nicht mögen, die müssen das nicht machen, ne? Aber wer will, kann es jetzt auch noch schmecken, die Rosine. Wie schmeckt sie euch denn? Schmeckt sie euch gut? Süß, ja, gut. So, das war jetzt aber nur der erste Teil der Übung. Der zweite Teil der Übung Hat jetzt nichts mehr mit Rosinen zu tun. Jetzt schaut mal in eurer unmittelbaren Nachbarschaft nach einem anderen, nach einer anderen Person aus und macht mir ihr das Gleiche wie die Rosine. Also nicht angrapschen und nicht in den Mund nehmen. Aber genau betrachten. Sucht euch einfach eine Person in eurer Nachbarschaft aus und schaut sie mal genau an. Wie sind die Haare? Ist irgendwas neu an ihr? Neue Brille, neue Ohrringe, neue Frisur? Gibt es unterlaufende Augen? Irgendwas, was auf eine durchzechte Nacht schließen lässt? Wie ist die Mimik der anderen Person? Sieht die andere Person vielleicht krank aus? So, als wenn sie irgendwas braucht, als ob sie irgendwelche Sorgen hat? Was gefällt euch an der anderen Person besonders gut? Überlegt das mal. Was gefällt dir an der anderen Person gut? Was magst du an ihr? Würdest du einen Daumen hoch posten? Oder ein erstauntes Gesicht? Oder ein lachendes Gesicht? Andere wahrnehmen. Genau, ihr könnt die Rosinen ruhig weiter rumgeben, dann könnt ihr euch ruhig noch welche nehmen, die das gerne wollen. Andere wahrnehmen, wie sie sind, wie es ihnen geht, was sie haben und was sie tun. Nun hatte ich ja am Anfang gesagt, dass das griechische Wort, das mit achten übersetzt wird, noch viel mehr Bedeutung hat, außer dem Ansehen, Betrachten, so, sondern auch den anderen Aspekt des drüber Nachdenkens, sich überlegen, wie es dem anderen oder wie es der Sache genau geht, sich darum Gedanken zu machen, vielleicht auch dafür Gott zu danken oder dafür zu beten. Der zweite Punkt ist darum, andere schätzen, an sie denken, für sie danken und für sie beten. Ich habe schon öfters in meinen Predigten erwähnt, dass Apostel Paulus seine Briefe fast alle mit einem Lob anfängt. Und zwei dieser Briefanfänge habe ich einmal abgedruckt auf den ausliegenden Blättern. Und da zum Beispiel der Philipperbrief beginnt mit: Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Und dann geht es noch weiter. Danach erklärt Paulus, wofür er konkret dankt und wofür er betet. Knackpunkt ist da, glaube ich, der erste halbe Satz, den ich abgedruckt habe in Vers 4. Immer, wenn ich an euch denke. Um einen Grund zum Danken und zum Bitten zu haben, ist es wichtig, sein Gehirn einzuschalten und sich ein bisschen Gedanken um die anderen zu machen. Es lohnt sich, wirklich darüber nachzudenken, wie es dem anderen geht, sich zu überlegen, was ich an dem anderen besonders schätze, oder auch zu überlegen, welche Gebetsanliegen der andere wohl hat. Manchmal gibt es auch Leute, die uns einfach nicht aus dem Kopf gehen, weil uns ihr Handeln irgendwie berührt hat oder wir uns über sie geärgert haben. Ich glaube, auch darüber sollten wir nachdenken und das dann vor Gott bringen. Ich glaube, ich brauche diesen Punkt nicht allzu weit auszuführen, dieses Nachdenken, weil das ja wahrscheinlich für jeden auch ein bisschen anders aussieht, wie er drüber nachdenkt oder was ihm dabei eine Hilfe ist, über andere nachzudenken. Der eine nimmt sich vielleicht, um über andere hier in der Gemeinde mal nachzudenken, vielleicht ein Adressverzeichnis, ein anderer schaut da hinten auf die Fotos, die da an der Scheibe hängen und denkt anhand der Fotos über jemanden nach oder jemand verabredet sich mit jemandem zum Kaffeekränzchen, um aktuell zu erfahren, wie es dem anderen gerade so geht und wofür man danken und beten könnte. Statt weiteren Erklärungen habe ich gesagt, wir setzen die Übung von eben nochmal fort. Und ihr habt ja eben manche auch zwei Leute angeschaut und euch überlegt schon ein bisschen, was gefällt euch an ihnen, was ist besonders. Und jetzt weiten wir das ein bisschen aus. Bitte denkt an dem Punkt mal weiter drüber nach. Was sind denn die Punkte, für die ihr Gott danken könntet für die andere Person? Und was sind die Punkte, wo die andere Person vielleicht ein Gebetsanliegen hat? Vielleicht weiß der ein oder andere ein Gebetsanliegen von der Person, die er eben angeschaut hat, oder erahnt es, oder denkt sich einfach, oh, so wie die Person heute aussieht, braucht sie besonders viel Gebet, keine Ahnung. War ein Spaß, ja? Also überlegt euch einfach mal, was könnten Dankes- und Gebetsanliegen sein für die Person, die ihr eben angeschaut habt. Sprecht sie nicht an. Schaut sie nochmal genau an und überlegt euch dabei, was Dankes- und Gebetsanliegen sind, so sein könnten. Und dann seid einen Moment still und dankt und betet für die andere Person. So, ihr könnt diese Gedanken- und Gebetszeit gerne zu Hause noch fortsetzen. Unendlich lang von mir aus. Wir haben aber noch einen dritten Punkt in der Predigt und damit will ich jetzt mal beginnen. Andere motivieren, Rückmeldung oder Feedback geben. Stellt euch vor, wir haben hier in der Gemeinde ein mega real-life social network, ein soziales Netzwerk im realen Leben. Und jede Gruppe von Menschen ist ja eigentlich so ein soziales Netzwerk. Ein Netzwerk von Personen, die irgendwie miteinander zu tun haben, die Beziehungen zueinander haben. Und im Unterschied zu den sozialen Medien ist es jetzt so, dass wir zufällig nicht hier im realen Leben neben unserem Profilbild so einen Like-Button haben, den man drücken könnte. Oder dass wir unter dem, was jemand getan hat oder was wir an jemandem sehen, unten drunter so eine Kommentarzeile hätten oder auch da einen Like-Button. Es macht es ein bisschen schwieriger, dass diese fehlenden Like-Buttons bei uns im Miteinander, weil wir haben eine kleine Hemmnis dann manchmal zu sagen, das mag ich nicht und haben auch so diese Kommentarfunktion wird auch nicht so oft genutzt. Aber gemeinsam hat unser soziales Netzwerk mit den sozialen Netzwerken im Internet, dass Rückmeldungen verstärken ein Verhalten. Rückmeldungen verstärken ein Verhalten. Wer viele Rückmeldungen auf Instagram, Facebook oder Twitter bekommt, der wird motiviert sein, sich noch stärker in diesem Medium zu engagieren. Und ich glaube, das ist echt gemeinsam. Wer viel Rückmeldungen in einer Gemeinde, in einem Verein, in der Gesellschaft, an seinem Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer bekommt, wer viele Rückmeldungen bekommt, der wird auch da motiviert sein, sich weiter und stärker einzubringen. Und das bezieht sich nicht nur auf positive Rückmeldungen, da natürlich besonders. Aber auch eine gut vorgebrachte kritische Rückmeldung wird in der Regel dazu führen, dass sich jemand verstärkt einbringt. Und noch besser ist es natürlich, wenn man die Kommentarfunktion nutzt. Also wenn ich nicht nur jemanden eine Umarmung poste oder ihn wirklich in den Arm nehme oder ein freundliches Smiley poste oder ihn freundlich anlächle, sondern wenn ich noch irgendwas dazu sage, wenn ich sagen kann, das habe ich da und darum gepostet. Also ich gucke dich deswegen so fröhlich oder ermutigend oder auch wütend an, weil im realen Leben wie in den sozialen Medien im Internet ist es hilfreich, wenn Leute Kommentare abgeben, weil so Like-Buttons oder Emojis können auch schon mal missverstanden werden. Man versteht nicht immer den Gesichtsausdruck, weder den auf seinem Handy noch den realen Gesichtsausdruck und weiß nicht immer, was eine Geste bedeutet. Noch schlimmer ist es, wenn man es sogar falsch versteht. Wenn zum Beispiel jemand gedanklich hier durchs Foyer geht und wo ganz anders ist oder wenn jemand im Foyer steht an der Seite und Kopfschmerzen hat und dadurch überhaupt niemanden anderen wahrnimmt und keinen guten Morgen sagt, dann muss das nicht bedeuten, dass die anderen ihm egal sind. Bevor man ein Verhalten interpretiert, ist es darum gut, einen Kommentar abzugeben. Zum Beispiel hier im Foyer, guten Morgen, hast du mich zufällig übersehen oder ist irgendwas? Kann ich dir irgendwas helfen? Könnte ja sein, dass der andere mich gar nicht übersehen hat, sondern dass er nur gerade so ein großes eigenes Problem hat, dass er deswegen nicht wirklich mit seinen Gedanken da ist. Mir ist ab und zu schon mal passiert, dass ich im Rahmen von Veranstaltungen, vor dem Gottesdienst oder bei anderen Veranstaltungen, dass ich manche Leute doppelt begrüßt habe und andere gar nicht. Weil einfach mein Kopf so voll war mit vielen Menschen, die ich gesehen habe und nebenbei noch an irgendwas anderes gedacht habe oder ich davon betroffen war, was mir jemand davor erzählt hat, dass ich es völlig durcheinander gebracht habe, wen ich jetzt schon guten Morgen gesagt habe und wem nicht. Und ich hoffe dann, dass mir die einen wie die anderen verzeihen. Also die, denen ich doppelt guten Morgen gesagt habe, dass die nicht denken, was ist das denn für ein Kerl, hat schon wieder vergessen, dass er mir schon mal guten Morgen gesagt hat. Oder die anderen, dass sie nicht denken, was ist das denn für ein Kerl, der sieht mich überhaupt nicht. Vielleicht geht es euch ja auch manchmal so. Rückmeldungen sind da hilfreich. Sprecht euch doch gegenseitig an, wenn euch was komisch vorkommt. Und fragt nach. Besonders wichtig sind natürlich positive Rückmeldungen, also Komplimente zu machen. Man macht automatisch das mehr, was verstärkt wird und wozu man eine positive Rückmeldung bekommt. Ist euch schon mal aufgefallen? Egal worum es geht, wenn ihr eine positive Rückmeldung bekommt, werdet ihr fast immer das umso lieber nochmal wiederholen. Das ist spannend. Wenn man möchte, dass sich Menschen verändern, man selbst, der eigene Partner, die eigenen Kinder, die eigenen Freunde, andere Leute in der Gemeinde, dann ist es hilfreich, ihnen möglichst viele Komplimente zu machen. Und zwar in den Dingen, die man an ihnen schätzt. Die Rückmeldungen auf das, was wir tun, werden unser Verhalten prägen. Und umso mehr positive Rückmeldungen zu den Sachen, die gut sind, ich bekomme, umso häufiger werde ich auch die Sachen tun, die gut sind oder die bei anderen gut ankommen. Man lässt sich automatisch mehr auf die Dinge ein. Man nimmt sich automatisch mehr Zeit für die Dinge, wo man Komplimente für bekommt, wo man positive Rückmeldungen für bekommt. Aber auch negative Rückmeldungen können, wenn sie gut verpackt sind und freundlich und ermutigend vorgebracht werden, können auch dazu beitragen, dass sich was zum Guten verändert oder dass sich etwas Gutes manifestiert, dass es sich ausbreitet. Im ersten Brief von Paulus an die Christen in Korinth, da finden wir ein Kapitel, das Kapitel 11. Da stehen mehrere Dinge, wo es mit Lob zu tun hat, direkt hintereinander. Ich habe einmal drei Verse, weil das Kapitel jetzt zu lang ist, drei Verse davon mal abgedruckt, die Verse 2, 17 und 22. Da schreibt Paulus: Ich lobe euch, dass ihr in allem an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch übergeben habe. Wenn ich schon Anweisungen gebe, das kann ich nicht loben, dass ihr nicht mehr zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Und dann Vers 22, wollt ihr jene demütigen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben. Also Lob und Nichtlob, sprich Tadel, ganz eng zusammen. In dem Kapitel geht es um kulturelle und soziologische Unterschiedlichkeiten in der Gemeinde von Korinth. Und über einen Teil davon werde ich in 5 Wochen, Ende August, predigen. Geht es ums Thema Abendmahl. Aber darum soll es jetzt mal nicht gehen, um die Details, sondern nur mal wahrzunehmen, da tut Paulus das Kapitel mit einem Lob beginnen, um dann später 2 kritische Dinge anzusprechen. Mir hat mal jemand gesagt, bevor du jemanden kritisierst, lobe ihn immer zuerst in 10 anderen Sachen. Naja, das klappt nicht immer, muss ich sagen. Aber ich merke natürlich, wenn ich ein Kompliment weitergebe und erst im Nachsatz was anderes erwähne, was nicht so gut war, dann kommt das bei dem anderen viel besser an. Und wisst ihr was? Komplimente machen macht sogar Spaß, weil die anderen in aller Regel ja sehr freundlich drauf reagieren. Also habt ihr euch schon mal überlegt, welche Komplimente ihr am vor euch liegenden Tag so machen könntet? Also macht doch das einfach mal morgen früh zum Beispiel oder auch heute. Überlegt euch mal einen Moment, was könnte ich denn heute alles für Komplimente verteilen? Ist manchmal gut, schon im Vorfeld so ein paar Sachen sich zu überlegen, die man schon mal weitergeben kann bei passender Gelegenheit, weil in der momentanen Situation sieht man vielleicht was, aber schwupps ist es schon wieder weg. Wenn man sich's vorher vorgenommen hat, ein Kompliment weiterzugeben, dann findet man auch eher einen Punkt und eine Gelegenheit dazu. Wenn man diesen Brief von Paulus, den ersten Korintherbrief, nicht nur das Kapitel 11 liest, sondern ganz liest, dann wird man ziemlich heikle Sachen und ziemlich kritische Sachen sehen, wo er echt, echt sauer auf die Gemeinde war und echt Sachen stark kritisiert hat. Aber wenn man unter einem anderen Fokus liest, der Komplimente machen, wird man genauso viel Komplimente daran finden. Und das Was ich daran spannend finde, ist, wenn man diesen Brief einmal komplett durchliest, wird man immer mehr oder weniger im Wechsel finden, eine sachliche Aussage, ein Kompliment und eine Kritik. Kompliment, Kritik, sachliche Aussage oder umgekehrt. Das wechselt sich durch den ganzen Brief hindurch ab. Also das eine Mal mehr ausführlicher, das andere ein bisschen kürzer, aber es findet sich Lob und Anerkennung und Kritik und Tadel und einfach sachliche Informationen querbeet durch den ganzen Brief verteilt. Und das möchte ich mir halt gerne als Vorbild nehmen. Dass, automatisch ist man so schnell mal fixiert auf die Dinge, die irgendwo nicht so okay sind. Da entdeckt man auf einer Liedfolie irgendein fehlendes Wort zum Beispiel oder einen fehlenden Buchstaben. Kann der Dörgi aber nicht unbedingt was dafür, weil das kann man sich gar nicht alles komplett durchlesen. Zumindest nicht jeden Sonntag neu. Dann fällt einem beim anderen auf, dass er irgendwie nicht so schön riecht vielleicht oder, keine Ahnung, irgendein unpassendes Kleidungsstück anhat. Das wird einen freuen, den anderen stört's total. Jeder hat einen anderen Geschmack. Und man ist automatisch, wenn man so Sachen sieht bei anderen, eher schnell in die Negativschiene. Also man denkt, es fallen einem automatisch eher Dinge auf, die einem entweder nicht gefallen, die nicht den eigenen Geschmack betreffen oder die man als falsch erachtet. Und es ist eine echte Übung, sich zu überlegen, was ist denn das Gute? Was gefällt mir denn gut am anderen? Was ist das, was ich gerne loben möchte? Wofür könnte ich dem anderen mal ein Kompliment machen? Und wie eben schon gesagt, überlegt euch doch mal und nehmt euch fest vor, mal ein paar Komplimente zu verteilen. Heute könnt ihr direkt damit anfangen und damit sind wir bei der letzten Übung. Nicht jetzt hier im Gottesdienst, sondern es ist praktisch die Hausaufgabe für nach dem Gottesdienst. Beim Stehkaffee oder nachdem wir die Fotos noch angeschaut haben, hier von der Gemeindefreizeit oder heute Nachmittag beim offenen Garten oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit, wo euch heute noch Menschen über den Weg laufen. Schaut sie euch konkret an und überlegt euch Komplimente und gebt diese Komplimente weiter. So ähnlich wie in dem Lied, was wir eben gesungen haben, wenn einer sagt, ich mag dich. Das ist doch was total Tolles. Gott sagt, ich mag dich. Und es ist schön, zu mir selbst zu sagen, ich mag mich. Und es ist schön, dem anderen zu sagen, ich mag dich. Da geht das Herz auf, wenn wir einander sagen, ich mag dich, ich hab dich lieb. Achtet aufeinander und motiviert euch. Mit diesem Teilsatz haben wir begonnen und damit möchte ich auch enden. Bitte lasst euch doch auf diese Übung ein, euch gegenseitig wahrzunehmen, vollumfänglich betrachten, anschauen, nachdenken, danken, beten und dann motiviert euch, indem ihr euch gegenseitig Komplimente macht. Beim Stehkaffee, beim Schauen der Fotos, zu Hause, beim offenen Garten, morgen bei der Arbeit, irgendwann im Lauf der Woche. Denkt immer wieder drüber nach, was gibt es denn am anderen zu loben? Wofür könnte ich dem anderen ein Kompliment machen? Das nehme ich mir selbst immer wieder vor und ich wünsche mir, dass wir uns das alle immer wieder vornehmen und dann hoffentlich auch immer mehr Dinge entdecken, für die wir Gott loben können, für die wir andere loben können und mit denen wir uns gegenseitig motivieren können. Ja, wir wollen jetzt gemeinsam Gott loben für das, was er uns in dem anderen gegeben hat, für das, was er überhaupt geschenkt hat, für Gnade und Wahrheit, die er schenkt. Und das ist, glaube ich, gerade auch bei Rückmeldungen wichtig, Gnade und Wahrheit im Blick zu haben. Es ist nicht erforderlich, dass wir uns irgendwie verstellen oder Rückmeldungen in komischer Art und Weise geben, sondern Gnade und Wahrheit dürfen eng beieinander bleiben.